Wir setzen fort bei oder im Hebräerbrief. Ich möchte nicht wie gewöhnlich direkt einsteigen in den Text, da wo wir stehen geblieben sind, sondern ich möchte nochmal zurückkommen auf Hebräer Kapitel 1, die Verse 1 und 2. Ich möchte mich entschuldigen, ich habe heute keine PowerPoint vorbereitet. Und ich denke, dass die mitschreiben, die Punkte mitschreiben können und die anderen hören gut zu. Und ich werde auch nicht so viele Bibelstellen lesen aus anderen Büchern, sodass wir eigentlich recht gut folgen können. Hebräer Kapitel 1, 1 bis 2. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet. Ich wiederhole nochmal den zweiten Vers. Hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet. Und wenn du das heute liest oder wenn du von Gott hörst, wenn du eine Predigt hörst oder wenn du die Bibel liest und Gott zu dir redet, dann redet er zu dir heute ganz genauso, wie er damals zu den Menschen geredet hat. Hast du schon mal mit einer Person ein Gespräch geführt, wo du gemerkt hast, dass sie eigentlich an dem, was du gerade erzählst, nicht wirklich interessiert ist? Und du siehst, wie diese Person dir gegenübersteht, und du redest mit ihr, aber eigentlich schaut sie nach rechts und links über deine Schulter hinweg und ist viel mehr an dem interessiert, was sich dahin im Hintergrund abspielt. Diese Person hält das Gespräch, weil es unhöflich ist, abzubrechen oder aufzuhören. Es würde wahrscheinlich auch keiner sagen, ich habe gerade kein Interesse an dem, was du sagst. Deswegen hört man weiter zu, aber mit der Konzentration ist man eigentlich ganz woanders. Oft ist es genau das, was wir mit Jesus machen, wenn er durch sein Wort zu uns sprechen möchte. Wir aber viel mehr an dem interessiert sind, was sich um uns herum abspielt. In der Tat müssen wir zugeben, dass das, was uns heute an Unterhaltung geboten wird, dass es eine große, eine geballte Kraft ist, die uns davon abhalten möchte, das Richtige zu hören und das Richtige zu tun und das Falsche zu lassen. Und wenn wir das wissen, dann ist es umso wichtiger, dass wir genauso viel Kraft brauchen, um die Dinge, die uns abhalten wollen, um ihnen entgegenzuwirken. Das ist eine ganz einfache mathematische Formel. Schauen wir ins Alte Testament auf das Volk Israel, dann werden wir sehr schnell merken, wie stark sich das Volk Israel immer von dem beeinflussen ließ, was sie umgeben hat. Von dem, was um sie herum geschah. Zum Beispiel, alle Völker haben einen König, also brauchen wir auch einen König. Gott allein als König reichte nicht mehr. Oder alle Völker haben Bilder von ihrem Gott, also brauchen wir auch ein Gottesbild, einen unsichtbaren Gott anzubeten. Das fühlt sich nicht so gut an. Also beteten sie auch Götzen an. Und Gott musste immer wieder und immer wieder eingreifen, und immer wieder daran erinnern, dass es etwas Wichtigeres gibt. Gott allein. Und wir lesen 5. Mose 6, 4 bis 6. Höre Israel. Der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herzen sein. Worauf sollen wir uns konzentrieren? Auf den Herrn allein. Womit? Mit unserer ganzen Kraft. Jetzt gehen wir in den Hebräerbrief. Und wir sehen, der Hebräerbrief ist nicht mehr im Alten Testament, sondern im Neuen Testament. Und doch genau das gleiche Prinzip finden wir wieder hier. Gott hat sich nicht geändert. Die Verse Hebräer Kapitel 12, 1 und 2. Deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettkampf. Und jetzt kommt die wichtige Aussage, indem wir was tun? Hinschauen auf Jesus, den Fänger und Vollender des Glaubens. Und wieder Gott allein. Jesus hat den Weg des Glaubens angefangen. Er hat sich von nichts und niemanden aufhalten lassen. Er hat sich nicht ablenken lassen von dem, was um ihn herum geschah, sondern er hat den Weg des Glaubens als Sieger vollendet. Und die Essenz liegt darin, bis zum Schluss durchzuhalten und nicht aufzugeben. Und wie war das möglich? Jesus hatte ein Ziel vor Augen. Der Vers wird weiter fortgesetzt. Vers 2, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Jesus hatte ein deutliches Ziel vor Augen, die Gemeinschaft mit seinem Vater. Das ist das, was ihn mit Freude erfüllte. Das ist das, was ihm die Motivation gab. Das ist das, was wir heute Antrieb nennen. Das war die Quelle seiner Leidenschaft. Gott allein. Lass uns noch einmal daran erinnern, was das Problem oder die Schwierigkeit für die Hebräer war. Wir wissen ja, dass der Hebräerbrief entstanden ist aufgrund eines Problems. Der Hebräerbrief möchte zeigen, er richtet sich an jüdische Christen, die in der Gefahr stehen, zurück zum Gesetz zu gehen. Und irgendwo würden wir sagen, es ist auch verständlich. Wir müssen uns Folgendes vorstellen. Diese Juden haben irgendwann mal dem Gesetz gedient. Sie haben geopfert. Und während dieser Brief entstanden ist, wurde immer noch geopfert. Es war noch vor 70 nach Christus, noch bevor der Tempel zerstört wurde. Also wurde immer noch geopfert. Und diese Juden, die gläubig an Jesus Christus geworden waren, die sehen und wissen das, dass immer noch geopfert wird. Sie aber sind gläubig an Jesus Christus geworden. Der Unterschied ist, dass sie, die ja Gott dienen, verfolgt werden von ihren eigenen Landsleuten, aber die, die unter dem Gesetz dienen, ihnen geht es gut. Sie opfern und dienen Gott ja genauso. Und die Frage ist jetzt, wer ist hier eigentlich der richtige Gott? Wir dienen doch dem gleichen Gott. Warum werden wir verfolgt und sie nicht? Und warum werden wir von ihnen verfolgt? Das sind Fragen, die sich die Hebräer, die jüdischen Christen damals gestellt haben. Und der Hebräerbrief beantwortet die Frage, warum der alte Bund vergangen ist und warum heute der neue Bund besser ist als der alte Bund. Weil Jesus ein besserer Hohepriester ist, ein besseres Opfer gebracht hat, ein vollkommenes Opfer gebracht hat, mit besseren Verheißungen. Das alte ist das, war ein Schatten und das neue, das ist das Original. Das ist alles das, was in dem Hebräerbrief bewegt wird, womit sich die Christen auseinandergesetzt haben. Und einige von ihm hatten Zweifel, sie fingen an zu straucheln. Und der Hebräerbrief schreibt oder er ruft auf und er ruft diese Christen auf in Kapitel 10, dass sie ihre Zuversicht nicht wegwerfen sollen. Es wird uns von ihnen gesagt in Kapitel 5, dass sie stehen geblieben sind. Sie waren schon länger im Glauben, aber sie hätten der Zeit nach schon selbst Lehrer sein können. Aber sie waren es nicht. Das ist der ganze Hintergrund, der im Hebräerbrief beschrieben und bewegt wird. Und wir steigen heute in den Text ein. Hebräer Kapitel 12, 12 bis 17, das ist der Text, den wir vor uns haben an der Wand. Ich möchte diesen Abschnitt einmal lesen. Hier setzt der Hebräerbrief an und er sagt, darum richtet auf die erschlafften Hände und die gelähmten Knie. Und macht gerade Bahn für eure Füße, damit das Lahme nicht abirre, sondern viel mehr geheilt werde. Jagt dem Frieden mit allen nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Und achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse und euch zu Last werde und durch sie viele verunreinigt werden. Dass nicht jemand ein Hurer oder ein Gottloser sei wie Esau, der für eine Speise sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Denn ihr wisst, dass auch nachher, als er den Segen erben wollte, verworfen wurde. Denn er fand keinen Raum zur Buße, obgleich er sie mit Tränen eifrig suchte. Wir sehen, dass der Satz hier mit einem Darum beginnt. Hier wird ein Bezug hergestellt zu dem, was bereits gesagt wurde. Und in den Versen davor erklärt der Autor den Christen, dass die Bedrängnis, die sie erleben, dazu dient, seiner Heiligkeit teilhaftig zu werden. Was bedeutet das, seiner Heiligkeit teilhaftig zu werden? Ich möchte ganz kurz auf den Aspekt der Heiligkeit Gottes eingehen. Der Begriff Heiligkeit kann nach biblischer Definition nur auf Gott bezogen werden. Alles, was außerhalb von Gott ist, ist unheilig und ist sündig. Heiligkeit und Sünde schließen sich gegenseitig aus. Es gibt keine Gemeinsamkeiten. Da gibt es keine gemeinsame Schnittmenge und sagen, ein bisschen haben wir zusammen. Nee, gibt's nicht. Es sind absolute Gegensätze, die nichts miteinander zu tun haben. Es ist wie Leben und wie Tod, wie Feuer und wie Wasser. Das ist das Erste. Das Zweite, jeder Mensch, der geboren wird, ist ein Sünder, weil er ein Nachkomme Adams ist. Und als Adam und Eva gesündigt haben, indem sie ungehorsam waren, musste Gott sie aus dem Garten treiben, um ihnen zu zeigen, wie schwer Sünde, wie schwer Ungehorsam vor Gott zählt. Und dass Sünde in der Gegenwart Gottes überhaupt keinen Platz hat. Und damit ist jeder Mensch außerhalb der Gegenwart Gottes. Der dritte Punkt, nur Gott allein hat festgelegt, was gut und schlecht, was falsch und richtig ist. Gott allein ist die Messlatte. Wir wissen, dass der Mensch das heute umgedreht hat und für sich selbst festlegt, was richtig ist. Einige Beispiele. Gott schuf die Ehe als Mann und Frau. Das hat dem Menschen nicht gereicht. Er hat die Norm geändert. Und heute sehen wir weltweit ein schrecklich deformiertes Verständnis über die Ehe. Ich weiß gar nicht, wie viele Formen von Ehe es gibt. Aber so einige. Die Bibel berichtet uns aber nur von einer. Ein weiteres Beispiel. Gott schuf den Menschen als Krone seiner Schöpfung und gab ihm das Leben. Heute wird das Leben eines Menschen millionenfach, Tag für Tag, für wertlos geachtet, in den Dreck getreten. Denken wir an die vielen Abtreibungen jeden Tag. Ein weiteres Beispiel, Gott befahl, keine anderen Götter anzubeten als nur ihn allein. Heute betet der Mensch alles Erdenkliche an, alles Mögliche. Angefangen bei sich selbst. Und ein letztes zu seiner Heiligkeit. Ein Mensch kann nur dann heilig werden, wenn Gott ihn nimmt und ihn heiligt. Und jetzt kommt das Wunderbare, das uns nicht ruhig lassen sollte. Wir können nicht zu Gott kommen, um heilig zu werden. Das ist unmöglich, weil Gott heilig ist und wir Sünder sind. Wir würden sofort sterben. Aber weil Gott uns liebt, hat er seinen Sohn geschickt, um uns heilig zu machen, damit wir überhaupt zu Gott kommen können. Das ist das, was uns Johannes 3,16 sagt. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden. Und ab dem Zeitpunkt, wo wir an Gottes Sohn glauben und erkennen, dass wir Sünder sind und Gott heilig ist und dass es da keine Möglichkeit gibt, hinzukommen, da beginnt Heiligung. Und wenn wir heute zur Familie Gottes gehören, dann haben wir ein gemeinsames Ziel, geheiligt zu werden. Und Vers 14 wird es sogar zur Bedingung gemacht. Wir werden später noch darauf eingehen. Jagt dem Frieden mit allen nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Und der Autor macht in diesem ganzen Abschnitt deutlich, also ich rede vom Kapitel 12 allgemein, dass Gottes Erziehungsmaßnahmen nützlich sind. Und darauf wurde der Prediger davor schon eingegangen. Nützlich wofür? Für unsere Heiligung. Gottes Erziehung mit uns ist nicht angenehm und es ist nicht immer einfach, aber es verändert uns. Gottes Erziehung kann müde machen, sie kann sehr oft unverständlich sein, sie kann uns mehr Fragen geben als Antworten, aber sie zwingt uns, Gott zu vertrauen und sie verändert uns. In den folgenden Versen geht es darum, welche Verantwortung wir dabei tragen. Oft hört man die Aussage, Heiligung, das ist Gottes Werk. Dann gibt es die andere Seite, Heiligung, das ist unser Werk. Aber die Bibel sagt uns, Gott heiligt uns und wir sollen der Heiligung nachjagen. Das ist, was die Bibel uns sagt. Hebräer Kapitel 12, Vers 12. Das sind ein paar Verse davor. Entschuldigung, das ist der Anfang. Darum richtet auf die erschlafften Hände und die gelähmten Knie. Und der erste Punkt, über den ich sprechen möchte heute, das Evangelium richtet auf. Dieser Vers ist ein Zitat aus dem Buch Jesaja. Philipp hat uns heute gut eingeleitet mit Jesaja 35. Und das ist ein Zitat aus Kapitel 35 und er ruft uns zur Standhaftigkeit auf. Der Schreiber nutzt dieses Zitat, weil sich die Ereignisse wiederholen. Das, was damals dem Volk Israel widerfahren ist, geschieht in ähnlicher Weise hier im Hebräerbrief wieder oder unter den jüdischen Christen, an der der Hebräerbrief sich richtet. Das Volk Israel war ungehorsam. Gott straft es durch die Feinde, die es umringt. Aber dann lässt Jesaja ausrufen das Wort Gottes. Jesaja 35, und ich möchte noch einmal lesen, 3-4. Stärkt die erschlafften Hände und festigt die wankenden Knie. Sagt zu denen, die ein ängstliches Herz haben, seid stark, fürchtet euch nicht. Siehe, da ist euer Gott. Rache kommt, die Vergeltung Gottes. Er selbst kommt und wird euch retten. Gott lässt Unheil über das Volk Israel zu, aber zur gleichen Zeit verspricht er ihnen, fürchtet euch nicht, ich bin bei euch. Um euch herum kann passieren, was da will, aber euch wird nichts geschehen, weil Gott da ist. Und der Schreiber vom Hebräerbrief macht hier genau das Gleiche. Er ruft sie zu auf, er ruft dazu auf, aufzustehen und auf Christus zu schauen. Und nicht liegen zu bleiben, nicht zu verzweifeln. Warum? Weil Gott da ist. Er ruft dazu auf die Kraft des Evangeliums zu schauen. Sowohl äußere Anfechtungen, Verfolgung, als auch innere Anfechtungen, Züchtigung. Lass mich ganz kurz ein paar Worte dazu sagen. Wir reden sehr oft von Bedrängnis und wir denken schnell an Verfolgung. Komischerweise haben wir schon seit sehr vielen Jahren keine Verfolgung hier. Werden wir nicht bedrängt? Nein. Deswegen, wenn die Bibel von Anfechtung und Bedrängnis spricht, dann kann es sowohl äußere Bedrängnis sein durch Menschen, die uns verfolgen, aber es können auch innere Anfechtungen sein, innere Kämpfe, Sünde, die uns nicht in Ruhe lässt, sondern der Teufel, der uns immer wieder bedrängt, indem wir das Falsche tun sollen. Sowohl äußere Anfechtung, Verfolgung als auch innere Anfechtung, Züchtigung, können müde machen und manchmal zur Verzweiflung führen. Aber auf dem Weg zum Himmel dienen sie uns zur Stärkung und ermutigen im Glauben und sind eine Erinnerung an Gottes Heilshandeln. Denn worum geht es letztendlich? Es geht nicht um uns. Es geht um Gott, Gottes Handeln. Sehr schön sehen wir das in Jesaja 35. Das Volk Israel ist schier am Verzweifeln oder Gott lässt den Propheten Jesaja ausrufen, sag ihnen, ich bin da. Sie brauchen sich nicht zu fürchten. Das ist das, was wir an all den Glaubenshelden sehen. Das ist auch das, was uns im 11. Kapitel von Hebräerbrief berichtet wird und auch beschrieben wird. Die Lebensumstände waren nicht immer ein Rosengang. Wenn wir das 11. Kapitel durchlesen, werden uns schreckliche Dinge berichtet, die gemacht wurden mit solchen, die im Glauben Gott nachgefolgt sind. Aber ihre inneren Qualitäten sind beständig gewachsen. Und darauf kommt es an. Das ist Heiligung. Nicht, dass du äußerlich schöner wirst, eine gute Frisur hast oder gut angezogen bist, sondern Gott geht es um deine inneren Qualitäten. Das geschieht durch Heiligung. Spurgeon sagte einmal, ich fürchte, dass aller Nutzen, den ich aus der Zeit des Wohlergehens und den glücklichen Stunden gezogen habe, fast auf einem Penny Platz finden würde. Doch das Gute, das ich durch meine Sorgen und Schmerzen und mein Leid erhalten habe, ist fast unermesslich. Was schulde ich nicht alles dem Hammer und dem Amboss, dem Feuer und der Pfeile? Anfechtung ist das beste Möbelstück meines Hauses. Das ist Spurgeon. Jeder von uns kommt irgendwann mal an den Punkt, wo wir keine Freude mehr haben, wo wir keinen Sinn mehr sehen, wo uns irgendwie alle Menschen um uns herum zu viel sind, wo wir selbst unzufrieden sind mit dem, was wir tun. Und irgendwie stehen wir in einer Sackgasse, gefühlt. Wir haben keine Orientierung mehr. Aber das Wort sagt, steht auf und bewegt euch vorwärts. Und die Frage ist, wie kann mich das Evangelium trotz Versuchung, trotz Sünde, trotz Anfeindung, trotz Sorgen und Probleme, die wir jeden Tag haben, aufrichten? Wie kann ich mir das vorstellen? Ist das etwas Mystisches? Das Erste, was wir erfahren, wenn wir mit dem Evangelium konfrontiert werden, das ist das Wichtigste, dass Jesus Christus Tod, Teufel und Sünde besiegt hat. Und das ist es, was uns die Kraft gibt, aufzustehen und weiterzugehen. Hebräer Kapitel 2, 9 bis 10. Hebräer Kapitel 2, 9 bis 10. Wir sehen aber Jesus, der in wenig unter die Engel erniedrigt war, wegen des Todesleidens mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt, damit er durch Gottes Gnade für jeden den Tod schmeckte. Das heißt, selbst wenn du sterben möchtest, ich übertreibe jetzt, du wirst nicht sterben, weil Jesus Christus bereits den Tod für dich gestorben ist. Denn es geziemte ihm um dessen Willen alle Dinge und durch den alle Dinge sind, indem er viele Söhne zur Herrlichkeit führte, den Urheber ihrer Rettung durch Leiden vollkommen zu machen. Und ich hänge direkt dran, Verse 14 bis 15. Weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er in gleicher Weise daran teilgehabt, um durch den Tod den zunichte zu machen, der die Macht des Todes hat. Das ist den Teufel. Und um alle die zu befreien, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. Ich wiederhole noch einmal, das, was wir wissen müssen, ist, dass das Evangelium uns aufrichtet, weil Jesus Christus Tod, Teufel und Sünde besiegt hat. Diese Dinge haben keine Macht mehr über uns. Jesus Christus hat durch seinen Tod gesichert, dass äußere und das innere Umstände keine Macht über seine Kinder haben können. Das ist das Vorzügliche des neuen Bundes. Das ist das, was der alte Bund nicht konnte. Deshalb ruft der Schreiber auch dazu auf, darum richtet auf die erschlafften Hände und die gelähmten Knie. Das Evangelium gibt uns nicht nur Kraft aufzustehen, jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, sondern es hilft uns auch vorwärts zu gehen. Der zweite Punkt, das Evangelium gibt Orientierung und macht gerade Bahn für eure Füße, das ist der Vers 13, damit das Lahme nicht abirre, sondern viel mehr geheilt werde. Und macht gerade Bahn für eure Füße. Es gibt unterschiedliche Übersetzungen. Einige Übersetzungen sagen, geh sicheren Schrittes. Also im Ganzen genommen geht es darum, steh auf dem richtigen Weg und geh in die richtige Richtung. Sehr oft finden wir diesen Gedanken in den Psalmen wieder. David bittet darum, auf dem richtigen Weg zu stehen und in die richtige Richtung zu gehen. Ein schönes Beispiel finden wir im Alten Testament von Elia. Ich werde diese Geschichte jetzt nicht lesen, aber wer sie lesen möchte, 1. Könige, Kapitel 19. Elia ist auf der Flucht vor Isabel, der Königsfrau, und er läuft in die Wüste. Warum? Er hat sich fest vorgenommen zu sterben. Ich möchte sterben. Mein Leben macht keinen Sinn mehr. Es gibt keinen Ausweg. Es ist sinnlos. Und er läuft in die Wüste. Nicht wirklich der beste Ort, um zu sterben, aber Geschmackssache. Elia legt sich neben einen Ginsterstrauch und er schläft ein. So berichtet es uns die Bibel. Und plötzlich wird er geweckt von einem Engel, der zu ihm sagt, steh auf und iss. Und Elia, er blickt auf und was sieht er? Er sieht heißes Brot auf einem Stein und er sieht ein Krug Wasser. Und er denkt sich, naja, bevor ich dann sterbe, dann esse ich mich noch einmal richtig satt. Also was Besseres kann mir nicht passieren. Und er legt sich wieder hin. Völlig unberührt, dass ein Engel ihn geweckt hat, völlig unberührt, was der Engel zu ihm gesagt hat, sondern er isst und er trinkt und er legt sich wieder hin. Warum? Er hat sich fest vorgenommen, er möchte sterben. Aber dann wird er ein zweites Mal geweckt und wieder sagt der Engel zu ihm, steh auf, iss. Und wieder blickt Elia auf und er sieht wieder Brot und er sieht Wasser. Aber das ist nicht das Einzige, was der Engel sagt, sondern der Engel sagte, steh auf, iss, denn der Weg ist zu weit. Für dich. Elia musste lernen, für Gott gibt es keine Hindernisse. Und er hilft auch seinen Kindern, die Hindernisse zu überwinden und den richtigen Weg zu gehen. Für Elia war die Sache abgeschlossen. Isabel würde ihn verfolgen und töten lassen. Aber für Gott gab es Isabel gar nicht. Gott hatte einen Plan für Elia. Und auch für dich hat Gott einen Plan und er wird ihn mit dir gehen, auch wenn du dabei viel lernen musst. Aber er wird dich bis zum Ende führen. Warum? Jesus Christus hat Sünde, Teufel und den Tod besiegt. Und egal wie elend du dich fühlst und wenn alles um dich herum keinen Sinn macht, aber wenn du ein Kind Gottes bist, wirst du nicht sterben, weil Christus für dich gestorben ist. Ich rede vom geistlichen Tod. Irgendwann mal werden wir alle sterben. Der dritte Punkt, das Evangelium treibt zum Frieden und zur Heiligung. Das ist das, was der Vers 14 uns sagt. Jagt dem Frieden mit allen nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Die Jagd nach Frieden und Heiligung ist eine absolute Bedingung. Das ist das, was wir lesen. Und wir können den Satz drehen, wie wir wollen, aber es sagt uns, um bei Gott zu sein, musst du dem Frieden und der Heiligung nachjagen. Und jetzt wollen wir oder müssen wir das verstehen. Wie kann es eine Bedingung sein, wenn sich doch die Erlösung vollkommen auf Christus gründet? Wie kann der Autor fordern, dem Frieden und der Heiligung nachzujagen, wenn er aber in den Kapiteln vorher gesagt hat, dass Christus bereits alles für uns getan hat? Wie müssen wir uns das vorstellen? Ich fasse noch einmal kurz zusammen, was die Kapitel davor uns sagen. Nachdem der Schreiber des Briefes den jüdischen Gläubigen sehr ausführlich erklärt hat, warum der neue Bund besser ist als der alte Bund und warum Jesus der bessere Hohepriester ist und das vollkommene Opferlamm. Und dass er alles vollbracht hat, um unsere Sünden wegzunehmen und uns das ewige Leben zu geben, beschreibt er jetzt, wie die Antwort eines Gläubigen auszusehen hat auf das, was Christus für ihn getan hat. Auf das, was das Evangelium für uns tut. Erstens, wir haben in den Vers 12 gelesen, ein Gläubiger wird durch die Kraft des Evangeliums aufgerichtet. Und die Antwort ist, er steht auf. Zweitens, das ist das, was wir im Vers 14 lesen. Ein Gläubiger jagt dem Frieden und der Heiligung nach. Das ist die Antwort auf das Evangelium. Das ist die Antwort darauf, was das Evangelium mit uns macht. Und um welchen Frieden geht es hier? Jemand, der Frieden hat mit Gott, wird den Frieden mit allen Gläubigen suchen. Und auch den Frieden und auch um den Frieden in der Gemeinde kämpfen. Also noch einmal. Menschen, die den Frieden mit Gott haben, werden dem Frieden nachjagen mit allen Gläubigen und sie werden in der Gemeinde darum kämpfen, diesen Frieden zu bewahren. Was bedeutet es, der Heiligung nachzujagen? Das ist nicht mehr so schwer, das ist die Liebe zu Christus und seinen Geboten. Dem Frieden und der Heiligung nachzujagen sind echte Kennzeichen eines Menschen. Das heißt, die Menschen, die vom Evangelium aufgerichtet werden, in denen die Kraft des Evangeliums wirkt, werden dem Frieden und der Heiligung nachjagen. Das sind äußere Zeichen, die wir sehen können. Deswegen Glaube ist nicht irgendwas und irgendwo, sondern es ist sichtbar. Hört mal, was Paulus darüber sagt und wie er dieses neue Leben beschreibt, eines Menschen, der aufgerichtet wurde vom Evangelium und wie sein Leben jetzt aussieht. Paulus schreibt über sich selbst. Ich möchte diesen ganzen Abschnitt lesen. Philipper Kapitel 3, 7 bis 14. Aber was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Ja wirklich, ich halte auch alles für Verlust um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Jesu Christi, meines Herrn willen. Um dessetwillen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Um ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen, indem ich seinen Tod gleich werde, ob ich irgendwie hingelangen möge zur Auferstehung aus den Toten. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet bin. Ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, weil ich auch von Christus ergriffen bin. Brüder, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten und strecke mich aus nach dem, was vorne ist und jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Also für Paulus ist eines hier klar. Um Christus zu gewinnen, muss ich ihm nachjagen. Warum ist es für ihn so wichtig? Weil er von Christus ergriffen ist. Heute schaut man auf viele Christen, man stellt sich die Frage, was hindert sie, Christus nachzufolgen? Paulus gibt uns im gleichen Text die Antwort. Ich vergesse, was da hinten ist und halte es für Dreck. Viele Christen nehmen all das mit, weil es ihnen zu schade ist, es zurückzulassen. Aber es funktioniert nicht. Weil mit diesem ganzen Müll kann ich Christus nicht nachfolgen. Paulus sagt, es funktioniert nur, wenn ich die ganze Bürde und Sünde zurücklasse und es für Dreck achte. Und es fängt in unseren Köpfen an. Wir haben heute ein Lied gesungen, lass mich werden ein Fremdling auf Erden. Was bedeutet das? Alles das, was uns die Welt an Schönheit anbietet, was uns aber zur Sünde führt, was eine Last ist auf dem Weg, zurückzulassen. Paulus sagt, es für Dreck zu achten. Ich sage nicht damit, dass alles, was hier ist, schlecht ist. Aber wir müssen den Sinn verstehen. Ich komme noch einmal zurück auf das Beispiel. Wir konzentrieren uns sehr oft viel mehr auf das, was rechts und links geschieht, als auf das, was Christus für uns eigentlich bedeuten sollte. Ein weiterer Punkt. Heiligung gibt Gewissheit für das Leben in Christus. Ich habe es schon erwähnt, Heiligung ist weg von sündigen Gewohnheiten und einem falschen Verständnis von Gott. Und Paulus nennt es, ich habe alles hinter mich gelassen und halte es für Dreck und konzentriert sich nur noch auf Christus. Unser Denken und Handeln von Gott verändern zu lassen, bedeutet, evangeliumszentriert zu leben. Das ist Heiligung. Wir reden oft über Heiligung und eigentlich wissen gar nicht so recht, was bedeutet das eigentlich. Kann man das greifen? Was macht man eigentlich damit? Aber die Bibel ist sehr direkt und konkret und spricht klar darüber. Heiligung ist, sein Denken von Gott verändern zu lassen. Und jetzt eine ganz simple Frage, wie können wir das praktisch machen? Das ist eigentlich sehr einfach. Eva, Philipp, wie habt ihr euch besser kennengelernt? Indem ihr mehr Gemeinschaft miteinander hattet. Philipp konnte Eva besser kennenlernen, weil er mit ihr mehr gesprochen hat. Viel gesprochen hat. Und umgekehrt genauso. Aber genau das ist das, was die Bibel sagt. Gemeinschaft mit Gott verändert unser Denken und Handeln. Es richtet uns auf ihn. Und es ist genau das, was Hebräer Kapitel 12, 1 und 2 uns sagt. Das haben wir schon gelesen. Deshalb lasst uns nun auch, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde, die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen, den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Der um der vor ihm liegenden Freude willen, die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Frage, was bedeutet es konkret, auf Christus zu schauen? Was bedeutet es für dich, auf Christus zu schauen? Heißt es vielleicht, etwas früher zum Gottesdienst zu kommen und länger zu bleiben, als letzter zu gehen? Oder heißt es vielleicht, die Bibel lang genug in den Händen zu halten? Vielleicht geschieht da irgendwas mit mir. Oder vielleicht auch, anstatt nur 5, 10 Kapitel jeden Tag zu lesen. Was bedeutet es für dich konkret, wenn der Autor aufruft, auf Christus hinzuschauen? Ich denke, die Antwort werden wir im gleichen Kapitel, Hebräer Kapitel 12, Vers 9 finden. Zudem hatten wir auch unsere leiblichen Väter als Züchtiger und scheuten sie. Das Wort scheuten sie kann auch übersetzt werden, wir respektierten sie, weil es unsere Väter waren, die nach bestem Gewissen und Gewissen uns erzogen haben, um uns zu lebensfähigen Menschen zu machen. So sollte es in der Regel sein. Und dann geht der Vers weiter. Sollen wir uns nicht viel mehr dem Vater der Geister unterordnen und leben? Scheinbar ein Widerspruch, besonders für unsere heutige Zeit und für den modernen Menschen. Sich jemandem zu unterordnen, passt überhaupt nicht in das Weltbild eines modernen Menschen. Man denkt sofort an Einschränkungen, an Verzicht oder auch an Freiheitsberaubung des Persönlichkeitsrechts. Aber wenn du wirklich frei sein willst, dann sagt die Bibel uns, musst du dich Gott unterordnen. Gottes Handeln in deinem Leben zu akzeptieren, führt dich zu einem erfüllten Leben in Christus. Du erhältst eine echte Lebensqualität, die sich nicht nur auf das Leben hier und jetzt beschränkt, sondern auch auf ein Leben nach dem Tod. Beobachten wir die Menschen heute? Beobachten wir den Geist unserer Zeit, werden wir merken, alles fixiert sich nur auf das Hier und Jetzt. Verwirkliche dich jetzt. Mache das Beste jetzt. Keiner denkt und möchte denken, was irgendwann mal kommt. Es geht mir mehr darum, dass es jetzt gut läuft. Es gibt sogenannte Gläubige, die behaupten, ich habe an Gott geglaubt, bis er das und das in meinem Leben zugelassen hat, das mich völlig aus der Bahn geworfen hat und jetzt glaube ich nicht mehr an ihn. Hin und wieder hört man solche Aussagen, wenn man ins Gespräch kommt mit Menschen, die uns versuchen zu erklären, ja, irgendwann mal war Gott für mich Realität und hat eine Bedeutung, aber jetzt, nachdem er das in meinem Leben zugelassen hat, nicht mehr. Die Bibel sagt uns, diese Menschen haben Gott nie gekannt. Warum kann ich das so sagen? Das ist der nächste Punkt, auf den ich zu sprechen kommen möchte. Heiligung ist eine Frucht des Geistes. Jetzt denkst du vielleicht an Galater 5,22, ja, wir kommen gleich drauf. Da sind uns die Früchte oder die Frucht des Geistes aufgereiht, aber Heiligung ist nicht dabei. Aber lasst uns den Vers 11 lesen aus Hebräer Kapitel 12. Alle Züchtigung scheint uns zwar für die Gegenwart nicht Freude, sondern Traurigkeit zu sein, nachher aber gibt sie denen, die durch sie geübt sind, die friedvolle Frucht der Gerechtigkeit. Was heißt das? Jetzt kommen wir zu Galater 5,22 und da sehen wir, die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude und Friede. Das bedeutet, nur solche, die den Geist Gottes in sich haben, werden Frieden darüber haben, dass Gottes Handeln gut und richtig ist. Egal, was passiert. Und das heißt nicht, dass wir es immer verstehen müssen, was Gott tut. Und das heißt auch nicht, dass wir keine Zweifel haben werden. Das bedeutet es nicht. Aber es heißt, dass wir lernen werden, so wie es hier heißt, geübt zu werden, zufrieden zu sein mit dem, was Gott tut. Warum? David drückt es in dem Psalm sehr schön aus. Weil Gott gut ist und Gutes tut. Und solche, die behaupten, Gott gekannt zu haben, aber ihnen dann den Rücken zu kehren, haben ihn nie wirklich gekannt, weil sie Gottes Geist nicht in sich hatten. Wir haben gesehen, erstens, das Evangelium richtet auf. Es lässt uns nicht liegen, es macht irgendwas mit uns. Es treibt uns dazu, aufzustehen, sich aufzurichten. Wir haben zweitens gesehen, das Evangelium gibt Orientierung. Also wir werden nicht planlos durch die Gegend laufen, sondern das Evangelium gibt uns einen klaren Weg, ein klares Ziel vor Augen. Drittens haben wir gesehen, das Evangelium treibt zum Frieden und zur Heiligung mit unseren Mitmenschen, zur Heiligung, dem Einvernehmen mit das, was Gott uns macht, mit uns macht. Der nächste und der letzte Punkt ist, das Evangelium drängt uns, aufeinander zu achten. Das sind die Verse 15 bis 17. Und achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse und euch zur Last werde und durch sie viele verunreinigt werden. Dass nicht jemand ein Hurer oder ein Gottloser sei wie Esau, der für eine Speise sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Denn ihr wisst, dass er auch nachher, als er den Segen erben wollte, verworfen wurde, denn er fand keinen Raum zur Buße, obgleich er sie mit Tränen eifrig suchte. Wir sehen hier die Aufforderung, auf drei Dinge zu achten, die in der Gemeinde nicht vorkommen sollen. Dreimal finden wir das nicht. Das erste, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide. Das zweite, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse. Und das dritte, dass nicht jemand ein Hurer oder ein Gottloser sei wie Esau. Das erste, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide. Was bedeutet es, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide? Jemand, der an der Gnade Gottes leidet, ist der, der das Evangelium in seinem Herzen nicht erfahren hat. Ganz einfach, weil der, der es erfahren hat, nicht an der Gnade Gottes leidet. Er bekennt, ein Gläubiger zu sein, aber das Evangelium hat in seinem Leben keine Wirkung. Also Menschen, die Mangel leiden an der Gnade Gottes, in denen das Evangelium nicht wirkt, sind solche, die bekennen, Gläubige zu sein, wenn sie in der Gemeinde sind. Aber das Evangelium hat in ihrem Herzen, in ihrem Leben keine Wirkung, keine Bedeutung. Vielleicht haben diese Menschen oder dieser Mensch christliche Eigenschaften, aber in seinem Herzen hat er keine Umkehr erlebt. Was das bedeutet, eine neue Kreatur zu sein, weiß er nicht. Sein Denken und Handeln ist nicht in Übereinstimmung mit Gottes Art zu denken und zu handeln. Und die Bibel ruft uns auf an dieser Stelle, auf solche sollen wir achten. Wie sollen wir es machen, indem wir das Evangelium auch denen predigen, die sich Christen nennen, aber kein verändertes Leben haben? Und hier sitzen viele Leute in der Gemeinde und wir reden und wir predigen. Und deshalb sollte, weil es immer Menschen geben kann, die das Evangelium in ihrem Herzen nicht haben und nicht verändert sind. Ja, sie können christliche Eigenschaften haben, weil sie vielleicht unter christlichen Verhältnissen aufgewachsen sind. Aber das heißt noch lange nicht, dass sie auch wirklich vom Evangelium verändert sind. Und deshalb sagt das Wort uns immer wieder, dass das Evangelium im Zentrum der Verkündigung stehen soll. Damit auch solche Menschen, die sich vielleicht Christen nennen, aber keine sind, zum Nachdenken kommen und wenn Gott will und es zulässt, sie zu Buße führt und sie Buße darüber tun. Das ist der erste Punkt, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leidet. Darauf sollen wir achten, darauf soll jeder achten, dafür sind wir alle verantwortlich. Das zweite, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse. Das heißt, Menschen, die kein neues Leben in Christus haben, können in der Gemeinde Schaden anrichten. Ja, es können auch solche sein, die wiedergeboren sind und ein verändertes Leben haben, aber dem Raum, dem Geist wenig Raum geben und viel mehr das tun, was das Fleisch uns sagt. Das kann es auch sein. Und wie äußert sich ein unbekehrtes Herz oder ein Herz, das nicht vom Geist Gottes geleitet ist? Durch Streit, durch Bitterkeit, Unzufriedenheit. Bitterkeit oder Unfrieden und Streit sind ansteckend und müssen bekämpft werden. Und deshalb sollen wir darauf achten, damit nicht auch andere davon verunreinigt werden. Das ist das, was der Text uns hier sagt. Es kann eine Person sein, die nicht bekehrt ist, oder auch eine wiedergeborene Person, die nicht dem Geist Gottes folgt. Und sie können Streit und Bitterkeit in die Gemeinde bringen. Aber wir sollen darauf achten, dass es nicht vorkommt, dass es nicht geschieht, dass wir dagegen kämpfen, weil wir dem Frieden nachjagen, weil wir der Heiligung nachjagen. Und das sind zwei Dinge, die sich ausschließen. Sünde und Heiligkeit schließen sich aus. Die können keine Gemeinschaft miteinander haben. Und das Dritte, dass nicht jemand ein Hurer oder ein Gottloser sei wie Esau. Was wissen wir über Esau? Von Esau wird uns berichtet, dass er ein Mann der Jagd war. Er liebte das Jagen, er liebte die Wälder, er liebte die Felder und er war gern unterwegs. Es war ein rauer Mann. Jakob war aber jemand, der eher zu Hause war. Von ihm wird geschrieben, dass er häuslich war. Die Frauen wünschen sich solche Männer, die häuslich sind, die mehr zu Hause sind, weniger unterwegs. Aber von Esau wird uns beschrieben, dass er viel unterwegs war und er liebte die Wildnis und er, das war so seine Welt, sein Leben. Und eines Tages kommt er zurück, wahrscheinlich war er lange Zeit nicht mehr zu Hause und er hat auch nichts geschossen, aber er war sehr, sehr hungrig. Und was sieht er und was riecht er? Er riecht eine Linsensuppe, die Jakob gerade kocht. Das Erste, was er wünscht und was er Jakob sagt, gib mir die Suppe, ich habe Hunger. Jakob, der Listige, denkt sich, gut, du kriegst die Suppe, aber wenn du mir dein Erstgeburtsrecht gibst. So hinterlistig, wie Jakob immer war. Esau hielt die Linsensuppe aufgrund seines Hungers viel mehr wert und es schätzte sie viel mehr als sein Erstgeburtsrecht. Und jetzt kommen wir zurück zu dem Text, was uns hier geschrieben wird. Immer wenn die Bibel jemand als Hure oder Gottloses bezeichnet, dann meint sie Menschen, die etwas anderes höher halten als Gott. Und diese Warnung heißt, achtet auf solche in der Gemeinde, die etwas höher achten als Gott, so wie Esau die Linsensuppe höher achtete als das Erstgeburtsrecht. Darauf sollen wir achten. darauf soll jeder von uns achten, dass das nicht Einkehr findet in die Gemeinde. Warum ist diese Warnung so wichtig für die Gemeinde? Und ich möchte hier zum Schluss kommen. Es gibt noch einige Verse mehr, die wir lesen müssten, aber ich werde es heute nicht mehr tun. Es ist ein langer Text, der daraufhin folgt. Aber ich möchte kurz zusammenfassen, weil dieser Vers und dieser Text, der jetzt nachfolgt, nach diesem Abschnitt, gibt uns noch einmal mehr, warum es so wichtig ist, warum diese Warnungen, die wir finden, warum sie so wichtig für die Gemeinde sind. Die Antwort finden wir in den folgenden Versen, aber wie gesagt, ich werde sie nicht lesen. Aber diese Verse, die wir lesen, ihr könnt sie zu Hause gerne lesen, sie führen uns vor Augen und warnen uns, dass wir nicht leichtfertig mit Gottes Reden umgehen, weil wir es mit dem Evangelium zu tun haben. Mit der Herrlichkeit Gottes und seiner Gemeinde, in der Jesus der Mittler ist, nicht mehr die Kopie, nicht mehr der Schatten, nicht mehr der alte Bund, sondern wir haben es jetzt mit dem Original zu tun. Deshalb sollen wir alle darauf achten, dass es in der Gemeinde nichts gibt, das das Evangelium verdrängt und wichtiger wird, wie es bei Esau der Fall war.